Deutschlandfunk. Der Tag.
Nonnen singen, die Menschen halten Kerzen in den Händen, Männer tragen Särge auf ihren Schultern. Sri Lanka trauert nach den verheerenden Selbstmordanschlägen am Ostersonntag auf 3 Kirchen und 3 Hotels, zu denen sich mittlerweile der Islamische Staat bekannt hat, allerdings ohne bisher Beweise zu liefern. Und wie immer steht über allem die Frage nach dem Warum. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten in Colombo, Sri Lankas Hauptstadt. Vorher wollen wir uns aber noch der Frage widmen, die jetzt insbesondere außerhalb der Ukraine ziemlich laut gestellt wird.
Who is Volodymyr Zelensky?
Tja, wer ist dieser auf der politischen Bühne völlig unbekannte junge Mann, der erdrutschartig mit über 70% die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine gewonnen hat? Das sind die Themen in der Tag an diesem 23. April 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Also, wir starten in Kiew, in der Ukraine, wo ich kurz vor seinem Abflug zurück nach Warschau unseren Osteuropa-Korrespondenten Florian Kellermann erreicht habe. Florian, fangen wir mit dem Positiven an. Es hat einen demokratischen Machtwechsel gegeben, beziehungsweise es steht jetzt ein reibungsloser demokratischer Machtwechsel an. Ist das nicht eine absolut positive Nachricht für die Ukraine?
Ja, das ist wirklich was Positives und es ist ja auch in gewisser Weise gerechtfertigt, dass Petro Poroschenko sein Amt verlassen muss, dass er abgestraft wird für die Politik, die er in den vergangenen 5 Jahren gemacht hat. Das ist insofern ein ganz normaler demokratischer Prozess und ist auch ein Schritt nach vorne für die Ukraine, wenn man eben sagen kann, wenn jemand so eine Politik macht, die einfach unbefriedigend war in vieler Hinsicht, dann muss er eben auch die Konsequenzen tragen. Und das haben die Ukrainer so entschieden und das wird, ich denke und hoffe, künftigen Präsidenten dann auch eine Lehre sein.
Ich habe in Köln genau eine ukrainische Bekannte und die hat mir erzählt, alles ist besser als Poroschenko, aber die Vorstellung, dass jetzt ein junger Komiker Präsident ihres Landes wird, die löst jetzt auch nicht gerade bei ihr, vorsichtig ausgedrückt, Euphorie aus. Ist das das, was du auch so hörst, wenn du dich in Kiew umhörst?
Es ist so die Gefühlslage tatsächlich in Kiew, wo die Leute ja doch sehr skeptisch sind gegenüber Zelensky, wo sie auch seinen Humor nicht so gut finden. Aber es ist eine andere Gefühlslage in anderen Teilen des Landes, vor allem im Süden und im Osten ist er halt sehr beliebt als Kabarettist. Und da waren die Leute auch sehr begeistert. Ich war ja unterwegs in Kharkiv, das ist die größte Stadt in der Ostukraine und auch in der Heimatstadt von Zelensky, Kryvyi Rih. Und da hatte er also ganz glühende Befürworter. Und das, obwohl er ja eigentlich gar nicht gesagt hat, wie er die ganzen Ziele erreichen will, die er genannt hat. Also die Armut bekämpfen, die Korruption bekämpfen. Er hat gar nicht kein Programm vorgestellt, aber trotzdem sind die Leute dort sehr überzeugt von ihm. Sie sagen, er ist einfach glaubwürdig und das ist das Wichtigste im Moment auf diesem Posten.
Er kommt ja auch aus dem russischsprachigen Teil. Also Russisch ist seine Muttersprache. Ich habe gehört, er soll gar nicht so gut Ukrainisch sprechen. Ist ja irgendwie auch verrückt ein bisschen, oder?
Ja, es ist allerdings nichts ganz Neues für die Ukraine. Also wir haben schon mehr Präsidenten, die nicht so wahnsinnig gut Ukrainisch sprechen, gehabt. Allen voran Viktor Janukowitsch, der sich auch sehr bemüht hat. Aber
der immer
pro-russisch
war, ne? Der natürlich auch immer pro-russisch war, ganz
ja,
klar.
Genau, aber er hat trotzdem öffentlich Ukrainisch gesprochen. Der amtierende Präsident, noch amtierende Poroschenko, ist auch muttersprachlich russischsprachig, okay. Hat aber das Ukrainische schon ganz gut gelernt, wobei man bei ihm auch immer noch den Akzent hört. Zelensky ist talentiert und ich denke, der lernt das Ukrainische sehr gut und er kann es auch schon einigermaßen und ein bisschen ist auch Marotte dabei, dass er vom Ukrainischen immer wieder ins Russische wechselt. Da signalisiert er einfach den Menschen im Süden und Osten, ich bin auch einer von euch, ich stehe auch für die russischsprachigen Ukrainer.
Ist das nicht möglicherweise tatsächlich eine Chance dann auch, dass man sagt, das ist einer, der möglicherweise das Land auch einen könnte?
Ja, das ist wirklich eine Chance, denn er hat eben auch im Westen sehr viele Stimmen bekommen. Es gibt nur wenige Bezirke, wo er nicht vorne lag. Das ist die Gegend um Lemberg, wo die Menschen sehr skeptisch sind ihm gegenüber. Aber auch im Nordwesten, also Wolhynien und auch im Südwesten, das Karpatenvorland, auch dort hat er sehr viele Anhänger gehabt. Das heißt, er ist wirklich ein Präsident der ganzen Ukraine. Und ich hoffe sehr, dass er diese Chance auch erkennt und begreift, dass es diese Menschen waren, die ihn gewählt haben und eben nicht die Oligarchenclans, die ihn sicher auch mitfinanziert haben teilweise, also bestimmte Oligarchen, dass er nicht Politik für die macht, sondern eben für seine Wähler und auch natürlich für die, die ihn nicht gewählt haben.
Wir haben ja viel in Deutschland darüber geredet, dass er Komiker ist, dass er eine bekannte Fernsehshow hat, wo er einen Präsidenten spielt, Diener des Volkes heißt diese Fernsehsendung, mit der er sehr, sehr berühmt geworden ist und die auch maßgeblich letztendlich dazu beigetragen hat, zu seinem Wahlsieg. In Deutschland und in anderen westlichen Demokratien dagegen reden wir darüber, dass das Fernsehen an Bedeutung verliert, weil Parteien ihre eigenen Medienkanäle über Facebook, übers Internet schaffen. In der Ukraine ist das offenbar nicht so. Da ist Fernsehen weiterhin das absolut dominierende Medium, mit dem man Öffentlichkeit bekommt.
Nee, so würde ich es nicht sagen. Ich meine, diese Serie konnte man ja auch im Internet anschauen. Und seine Satire-Shows sind alle auf YouTube zu sehen. Und außerdem hat er auch über Internet immer wieder kommuniziert. Er hat so kleine Clips gedreht die ganze Zeit mit seinem eigenen Handy. Das kam dann auch so ein bisschen authentisch rüber oder sollte zumindest so rüberkommen. Das heißt, das Internet und vor allem ja, Facebook ist für die Ukraine sehr wichtig. Und da gab es einfach auch keine Trennung hier zwischen Fernsehen und Internet. Wir haben immer gesagt Fernsehshow, aber sie war eben genauso gut auch im Internet zu empfangen. Und die Menschen haben sie auch millionenfach im Internet angeklickt.
So, kommen wir mal zu seiner Agenda. Da steht an Punkt 1 und an Punkt 2 und an Punkt 3 und an Punkt 4, Korruption bekämpfen, will er machen. Er ist jetzt nicht der erste Kandidat, Präsidentschaftskandidat in irgendeinem Land, der gesagt hat, ich will die Korruption bekämpfen. Wie will er das denn machen?
Ja, dazu sagt er leider so gut wie gar nichts. Also er hatte auch wenige Interviews gegeben und wenn er dann danach gefragt wird, dann sagt er, naja, da stelle ich mich hin vors Fernsehen, vor die Fernsehkameras und sage einfach, ab heute sind wir ein ehrliches Land, ab heute habt ihr einen ehrlichen Präsidenten und bitteschön, zahlt auch eure Steuern. Wir erlassen euch eure Steuersünden, okay, aber ab jetzt wird alles gut. So wird das nicht klappen und ich hoffe, dass er das selber auch eingesehen hat, dass das naiv ist und dass eben ein bisschen Populismus von seiner Seite war und dass er da schon irgendwas in der Hinterhand hat. Was er da haben könnte, wissen wir aber leider nicht, denn er hat tatsächlich kein Programm vorgestellt.
Ist Zelensky ein Populist, ein reiner Populist?
Ja gut, zu einem bestimmten Grad müssen ja alle Politiker Populisten sein und auch der Amtsinhaber Poroschenko hat viel versprochen, bevor er Präsident geworden ist. Er hat gesagt, er werde in wenigen Monaten den Krieg im Donetsk-Becken beenden, das hat er nicht gemacht. Aber klar, also Zelensky hat den Populismus im Blut, kann man sagen, das ist sein Metier. Und diese Karte hat er eben ausgespielt, so gut wie er konnte und letztendlich hat er eben auch Erfolg gehabt. Ich meine, man kann es scharf kritisieren und sicherlich auch zu Recht. Es ist was Unberuhigendes daran, wenn jemand ohne Programm gewinnt. Andererseits scheint es eben auch eine Nachfrage genau nach so einer Art von Wahlkampf gegeben zu haben bei den Ukrainern. Sonst hätte er ja nicht diesen wahnsinnigen Erfolg damit erzielt.
Muss dem Westen bange sein vor diesem Präsidenten?
Das denke ich nicht, denn zum einen ist der Präsident nicht allmächtig in der Ukraine. Es gibt immer noch auch das Parlament, das eine große Mitsprachemöglichkeit hat. Das wird im Herbst neu gewählt und ich glaube nicht, dass Zelensky das im Sturm dann erobern wird mit seiner neuen Partei. Und andererseits ist auch Zelensky sich bewusst, dass er durch die demokratischen Umwälzungen vor 5 Jahren an die Macht kommt. Das heißt, dass er dem Maidan in Kiew auch verdankt, dass es möglich war, dass er jetzt Präsident wird. Er hat auch gesagt, die Ukrainer haben den Weg nach Westen gewählt und es ist nicht an ihm, da irgendwas zu ändern oder die Ukraine in eine andere Richtung zu führen. An dieser grundsätzlichen Ausrichtung der Ukraine will er und wird er, denke ich, nichts ändern.
Aus westlicher Sicht gucken wir natürlich auch gespannt drauf, wie wird er mit Russland umgehen? Wie wird er mit dem Krieg, der immer noch in der Ukraine herrscht, in der Ostukraine herrscht, umgehen. Was ist da von ihm zu erwarten?
Er hat sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt an dieser Stelle, hat gesagt, er will einen neuen Anlauf starten für den Frieden in der Ostukraine und er will dafür sorgen, dass die ukrainischen Soldaten aus den russischen Gefängnissen befreit werden. Und das ist schon ein bisschen kritisch zu sehen, denn er hat sich da selber unter Druck gesetzt. Denn erreichen kann er in dieser Sache ja nur etwas, wenn der Kreml will. Und das heißt, er müsste dem Kreml dann Zugeständnisse machen. Die Frage ist eben, welche Zugeständnisse ist Zelensky in der Lage, tatsächlich sich von Putin bei einem Gespräch, das er angekündigt hat, also Zelensky, nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Aber es gibt auch schon wieder Stimmen aus seinem Lager, die ein bisschen zurückrudern jetzt nach der Wahl, die sagen, naja, wir wissen auch, diese Sache, dieser Krieg lässt sich nicht schnell beenden. Das ist eine langwierige Angelegenheit, dass Selenskyj sich vom Westen abwendet in der Sache. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil es in der Ukraine einfach ganz unpopulär wäre, sich jetzt hier auf die Seite Putins zu stellen.
Also eine Richtungswahl war das jetzt nicht mehr.
Genau. Poroschenko wurde es so dargestellt, er hat sich an diesen Strohhalm geklammert, behauptet, Selenskyj sei ein prorussischer Kandidat, aber das ist weit überzogen. Es kann sein, dass er ein bisschen auf die Bremse drückt, weil er eben auch im Süden und im Osten so stark gewählt worden ist, aber an der grundsätzlichen Entscheidung der Ukraine, dass sie weg will von Moskau, dass sie hin will zur Europäischen Union, wird er nichts ändern. Das liegt auch daran, und das habe ich im Osten der Ukraine gesehen, dass die Menschen sich dort auch umorientieren. Die fahren jetzt auch nach Polen zum Arbeiten und nicht mehr nach Russland, viele von ihnen, weil sie sagen, dort wird wenigstens nach Regeln gespielt. Dort können wir sicher sein, dass wir das Gehalt, das wir verdienen, auch bekommen. Und das ist eigentlich die Zivilisation, zu der wir gehören wollen.
Wie eng? Das ist ja ein ganz großes Fragezeichen, das wir haben bei Selenskyj, wurde auch viel darüber berichtet. Wie eng ist das Band zwischen Selenskyj und dem Oligarchen Ihor Kolomoyskyj, dem ja der Fernsehsender gehört, in der Selenskyj seine Show hat?
Das ist wirklich die große Frage. Die einen Experten sagen, das Band ist sehr eng, die anderen sagen, es ist nicht ganz so eng. Klar ist aber, dass Ihor Kolomoyskyj Einfluss hat auf Selenskyj. Er konnte in seinem Fernsehsender ja nicht nur seine Show präsentieren, sondern diese Show ist dann auch zum Beispiel vor dem ersten Wahlgang endlos wiederholt worden an diesem Samstag vor den Wahlen. Das heißt, ohne diesen Sender 1+1 hätte er es wahrscheinlich so nicht geschafft. Und es gab auch einen Juristen von Kolomoyskyj in seinem Wahlstab. Also die Verbindung ist eng. Man muss aber hoffen, dass Selenskyj sich löst und eben keine Politik macht für einen Oligarchen. Denn das wäre verheerend für das Land. Kolomoyskyj hat Geschäftsinteressen in der Ukraine und er ist ein Gegner des amtierenden Präsidenten Poroschenko in dieser Hinsicht. Seine Bank ist nationalisiert worden unter Poroschenko und dafür will er eine Entschädigung haben oder sogar die Bank zurückhaben. Beides wäre schlecht für die Ukraine und ich hoffe sehr, dass Selenskyj so klug ist und hier sich distanziert und eben keine Politik, keine Klientelpolitik betreibt. Aber es ist sicherlich eine Gefahr, die viele sehen und die hoffentlich eben nicht eintritt.
Ich habe einen ganz interessanten Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen heute, die sagt, genau aus solchen Gründen hätte es deutlich bessere Alternativen gegeben. Denn in der SZ wird zum Beispiel der Ex-Verteidigungsminister Gritsenko genannt, der ein viel glaubwürdigerer Kämpfer gegen Korruption sei, aber der sei eben bei den Oligarchen nicht wohl gelitten und hatte dementsprechend zu wenig Medienpräsenz, als dass er hätte reüssieren können. Stimmt das?
Es hätte sicher, wenn man in einer idealen Welt leben würde, dann gäbe es sicher bessere Alternativen. Also viele Leute, die eben sich auch verdient gemacht haben für die in der Sachen Korruptionsbekämpfung in den vergangenen Jahren. Aber in der Politik muss man eben einfach auch ankommen bei den Wählern. Und das ist nicht nur eine Frage der Medienpräsenz. Die hatte Gritsenko auch. Und wenn Gritsenko ist schon oft angetreten zu Präsidentenwahlen. Und wenn er die Leute überzeugt hätte bei den Talkshows, in denen er aufgetreten ist, dann hätte er die Medienpräsenz auch gekommen, dann hätten sich auch Oligarchen um ihn geschart. Also es ist schon eben die Popularität auch von Selenskyj, die hier ausschlaggebend ist. Es ist in der Ukraine nicht so, dass die Oligarchen hier alles steuern können. Es ist schon eine Demokratie, wo letztendlich die Wähler entscheiden und bei den Wählern muss man einfach ankommen.
Also du sagst ganz klar, Selenskyj jetzt mal eine Chance geben.
Auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was uns ja auch übrig bleibt. Denn er wird Präsident, das steht fest. Und mit ihm müssen wir zusammenarbeiten. Und wir müssen ihm ja diese Chance geben, dass er sich zu einem Präsidenten entwickelt, der wirklich diese alten Strukturen aufbricht. Denn das hat ja unter Poroschenko eben gefehlt. Diese Chance müssen wir ihm geben. Er hat es versprochen. Und daran müssen wir uns erstmal halten und die Zweifel, es bleiben, aber sie müssen sie jetzt erstmal, denke ich mal, ins Hinterstübchen schieben.
Florian Kellermann, vielen Dank. Komm gut nach Hause.
Danke sehr, Philipp.
Die Welt trauert mit Sri Lanka und vor allem mit Sri Lankas Christen sowie Sudesh Kolone, der seine Frau und seine 5-jährige Tochter verloren hat. Seine Schilderung eingefangen heute Mittag im Beitrag von meiner Kollegin Silke Dietrich.
My daughter and my wife was like really excited to go to the church ceremony.
Meine Tochter und meine Frau hatten sich so auf die Ostermesse gefreut, erzählt er mit Tränen in den Augen. Kurz vor dem Ende der Zeremonie bin ich schon raus aus der Kirche. Dann habe ich diesen lauten Knall gehört.
And I jump into the church and I saw that my daughter, my wife, was on the floor.
Ich bin wieder rein. Meine Tochter lag da auf dem Boden. Daneben meine Frau.
I don't know what to do.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Just saw my daughter on the floor.
Sie lagen einfach da, beide tot. Das ist das Ende der Geschichte.
That's the end of the story.
Mittlerweile zählen wir über 300 Tote und mehr als 500 Verletzte, nachdem 7 islamistische Selbstmordattentäter sich in 3 Kirchen und 3 Luxushotels am Ostersonntag in die Luft gesprengt hatten. Ein Anschlag, der offenbar gegen den Westen und gegen die dort vorherrschende Religion, das Christentum, gerichtet gewesen ist. Dabei sind Christen in Sri Lanka nur eine kleine Minderheit und die ethnischen und religiösen Konfliktlinien, die liefen bisher eher woanders lang, zum Beispiel zwischen den Buddhisten und Muslimen, zwischen Singalesen und Tamilen. Bernd Muschborowska aus dem ARD-Studio Neu-Delhi ist mittlerweile in Sri Lanka vor Ort, wo eine Art Ausnahmezustand gilt. Ich hatte gerade die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Was für eine Szenerie erlebst du dort?
Nun, im Moment bin ich hier außerhalb von Colombo in einem kleinen Ort, Nengomo. Hier steht eine Kirche. Ich bin auf dem Gelände dieser Kirche, die am Sonntag betroffen war von einem Anschlag. Mhm. Es sind 3 Kirchen Ziel der Selbstmordattentate gewesen und 3 Luxushotels. Die Luxushotels alle in der Hauptstadt. Bei den Kirchen war eine in Colombo und 2 außerhalb. Bei der einen bin ich jetzt. Heute ist nationaler Trauertag in Sri Lanka. Und hier auf diesem großen Gelände dieser sehr schönen, aber sehr stark beschädigten Kirche finden den ganzen Tag Trauerfeiern statt. In diesem Ort hier haben ganz viele Menschen Angehörige verloren und einer nach dem anderen wird hier in einer Art Trauerzeremonie gewürdigt. Das zieht sich schon den ganzen Tag hindurch. Im Moment ist gerade eine Pause. Es sind sehr viele Christen aus der ganzen Umgebung gekommen, Priester, Mönche in weiß gekleidet, Nonnen sind hier, aber auch ganz einfache Christen, Menschen aus der Region und nicht nur Christen, es sind auch Buddhisten hier und Vertreter anderer Religionen und alle trauern natürlich um die Menschen, die hier ums Leben gekommen sind und wenn man sich durch diesen Ort hier durchbewegt, und ich musste ja ein ganzes Stück laufen, weil er weiträumig die Kirche abgesperrt war. Und da ist an jedem zweiten oder dritten Haus hängt so eine Trauerbenachrichtigung, ein Bild von einem Angehörigen, der gestorben ist bei diesem Anschlag am Ostersonntag.
Die Regierung macht eine einheimische Islamistengruppe namens, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, National Tawhid Jamaat für die verheerenden Anschläge verantwortlich. Gibt es daran noch Zweifel, dass die das waren?
Eigentlich nicht mehr. Diese Gruppe war der Regierung, war den Sicherheitsbehörden bekannt im Vorfeld. Sie ist zwar nicht sehr groß aufgefallen, hat keine wahnsinnig großen Dinge gemacht, aber doch immer wieder mal etwas, sodass sie die schon eigentlich kannten, aber sie hatten sie nicht so richtig als wirkliche Gefahr auf dem Radar. Es gab dann im Vorfeld dieser Anschlagsserie ernsthafte Warnungen, ernsthafte Hinweise ausländischer Geheimdienste. Und diese Hinweise waren, das kann man jetzt in den Medien verfolgen oder sagen wir, dort wird das verbreitet. Die Regierung selbst hat das noch nicht bestätigt in dieser Form. Aber da kann man sehen, dass die Hinweise sehr konkret waren. Also das ging so weit, dass dort sogar Telefonnummern und Aufenthaltsorte der Verdächtigen, der Anführer dieser Gruppe bekannt gegeben wurden. Und es wurden Pläne bekannt gegeben, die sich dann am Sonntag bewahrheiteten. Es hieß nämlich, es solle Selbstmordanschläge auf Kirchen und Hotels geben.
Mhm. Ich stelle mir gerade vor, wenn das in Deutschland passieren würde, da könnte sich ja wahrscheinlich kein Innenminister mehr halten. Wie gehen die Leute damit um? Wie könnte das passieren?
Ja, das ist eine schwierige Sache. Die Regierung hier in Sri Lanka ist ja ohnehin seit Monaten, muss man sagen, eigentlich handlungsunfähig. Zwischen dem Präsidenten und dem Premierminister funktioniert es überhaupt nicht mehr. Die können gar nicht mehr zusammenarbeiten. Am Ende vergangenen Jahres hat der Präsident einfach den Premierminister entlassen, obwohl er ja vom Parlament und vom Volk gewählt wurde, hat einen anderen als Premierminister eingesetzt. Dann hat sich aber der Amtierende doch durchgesetzt, weil es war klar, dass das ein Verfassungsverstoß war, ihn einfach rauszuschmeißen. Jetzt sitzt er also wieder in seinem seinem Amt mit dem Präsidenten, der ihn nicht leiden kann, sage ich jetzt mal so ganz salopp. In dieser Situation funktioniert die Regierung sowieso nicht. Und es gibt auch Spekulationen, dass genau dieser Streit zwischen diesen beiden Politikern, den beiden wichtigsten Politikern des Landes und diesen beiden Machtlagern im Land dazu beigetragen hat, dass die Hinweise, die es im Vorfeld des Anschlags gab, dass die nicht weiterverfolgt wurden. Da muss es Kommunikationsprobleme oder Böswilligkeit oder irgendetwas gegeben haben. Jedenfalls sind die Warnungen nicht an die entsprechenden Stellen weitergeleitet worden und nicht weiterverfolgt worden.
Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass bisher die ethischen Konfliktlinien eher anderswo verliefen und nicht unbedingt gegen die christliche Minderheit. Was weiß man denn bisher über die Motivlage? Wieso sind jetzt auf einmal die Christen Ziel dieses Anschlags geworden?
Ja, diese Frage stellen sich hier viele, denn zum einen gab es in der Vergangenheit kaum islamistischen Terror in diesem Land. Das heißt, das ist ein völlig neues Phänomen. Und zum anderen sind die Christen tatsächlich eine kleine Minderheit, die in allen Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Das heißt, sie sind in der Vergangenheit immer als Vermittler aufgetreten. Nun vermutet man eben aus diesem Grund, dass es Verbindungen ins Ausland gibt, dass diese kleine Gruppe, die gar keinen Grund hatte, die christliche Minderheit hier im Land anzugreifen, dass diese Gruppe Verbindungen hatte zum internationalen Terrorismus, also zu einer internationalen Terrororganisation, die auch religiöse oder religiös motivierte Ideologien auf ihren Fahnen stehen hat und deshalb diesen Angriff auf Christen am Ostersonntag quasi vorbereitet und durchgeführt.
Man hört, das Ganze soll Vergeltung für den Terroranschlag in Christchurch gewesen sein. Was weiß man darüber?
Ja, das hat die Regierung so bekannt gegeben. Das geht möglicherweise aus den Verhören der festgenommenen Verdächtigen hervor. Die haben möglicherweise sowas gesagt. So, unsere Muslime werden auch angegriffen von euch Christen. Da in Christchurch ist das und das passiert. Deshalb haben wir das gemacht. Möglicherweise war Christchurch, der Angriff auf die Moschee, ein Auslöser für diesen Anschlag, aber eine Begründung oder eine Rechtfertigung kann das natürlich überhaupt nicht sein. Das handelte sich hier um Terror, genauso wie es sich in Christchurch um Terror handelte. Aber das kann durchaus eine Motivlage für die Täter hier in Sri Lanka mit ihren Hintermännern möglicherweise im Ausland gewesen sein.
Du hast es gerade gesagt, Sri Lanka ist bisher kein Ort des internationalen Terrorismus, des internationalen islamistischen Terrorismus gewesen, wohl aber lange Zeit vom Bürgerkrieg geplagt. Hunderttausende haben da ihr Leben verloren. Seit 2011 ist der offiziell beendet. Die Wunden aber längst nicht verheilt. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
Nein, da gibt es keinen Zusammenhang, denn die Konfliktlinien während des Bürgerkrieges, die waren zwischen der tamilischen Minderheit und der singalesischen Bevölkerungsmehrheit. Auch damals gab es natürlich immer mal Anschläge auf verschiedene Regierungseinrichtungen von Seiten der sogenannten Tamil Tigers, der Befreiungsbewegung der Tamilen damals. Aber das hatte niemals den Charakter, den es hier hatte. Angriffe auf religiöse Einrichtungen oder auf den Tourismus in dieser Form, das hat es selbst damals nicht gegeben. Und seit eben knapp 10 Jahren ist es sehr friedlich hier in Sri Lanka. Und deshalb sind die Leute hier auch total schockiert über das, was am Ostersonntag passiert ist.
Bernd, wie lange wirst du jetzt in Sri Lanka bleiben?
Das muss ich noch schauen, wie weit die Lage das hier sozusagen noch erfordert. Im Prinzip gibt es ja noch eine ganze Reihe interessanter Dinge hier zu sehen. Heute ist Staatstrauertag. Mal sehen, was morgen noch an interessanten Neuigkeiten aus diesem ganzen Komplex des Terroranschlags am Ostersonntag herauskommt. Und dann werden wir das entscheiden.
Vielen Dank, Bernd Moschborowska.
Bitte gerne.
Dertag@deutschlandfunk.de, das ist die E-Mail-Adresse, an die Sie schreiben können, wenn Sie Anmerkungen haben zu diesem Podcast. Ich bin Philipp May. Wir hören uns morgen um 17 Uhr wieder mit der neuen Folge von Der Tag. Bis dahin. Tschüss.